HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Es kommen immer neue Details im Fall Eileen ans Licht. Die 14-Jährige war ja am Freitag tot in einem See in der Wetterau gefunden worden. Im Zusammenhang mit ihrem Tod wird ein 29-Jähriger aus Waldsolms im Lahn-Dill-Kreis beschuldigt. Der junge Mann war 10 Jahre lang in einer Psychiatrie untergebracht, weil er als Jugendlicher versucht hatte, ein Mädchen zu missbrauchen. Jetzt ist öffentlich geworden, dass er wohl in den vergangenen Monaten auch mindestens ein anderes Mädchen belästigt haben soll. Unser Mittelhessen-Reporter Arne Bartram verfolgt den Fall für uns und meine Kollegin Simone von der Forst hat mit ihm darüber gesprochen. Zuerst hat sie ihn gefragt, was denn da genau vorgefallen sein soll.
Ende April soll es gewesen sein, da soll er eine 17-Jährige auf einem Volksfest in Rosbach an der Wetterau genötigt haben. Also er soll quasi mit ihr in Kontakt getreten sein und immer wieder Textnachrichten geschrieben haben. Und da ist dann eben kurze Zeit später eine Anzeige bei der Polizei in Friedberg wegen versuchter Nötigung eingegangen. Die Polizei, die sagt, sie ist daraufhin tätig geworden, also ist zu dem jetzt Beschuldigten hingefahren, hat ihm eine Ansprache gehalten nach dem Motto, hier, wir haben dich auf dem Schirm, und hat ihn eingeladen, eine Aussage auf dem Revier zu machen als Beschuldigter. Das hat er aber nicht wahrgenommen. Also er ist nicht aufgetaucht und tatsächlich war das auch sein gutes Recht. Also als Beschuldigter musst du nicht bei der Polizei selbst erscheinen und eine Aussage machen. Und daraufhin ist, wie es jetzt aussieht, wohl erstmal nichts passiert.
Also die Behörden haben gar nichts mehr gemacht.
Das muss jetzt genauer geklärt werden, wie es dann weitergegangen ist. Die Staatsanwaltschaft Gießen, die hat uns nämlich gesagt, dass sie von dieser Anzeige, die ja eingegangen ist, erst diesen Dienstag von der Polizei, also dass sie erst weitergeleitet wurde, diesen Dienstag, also erst rund 3 Monate, nachdem die Anzeige in Friedberg eingegangen ist. Warum das so lange gedauert hat, welche Gründe vielleicht dahinter stecken, das ist im Moment noch völlig unklar.
Wie geht sowas denn jetzt weiter? Also der Beschuldigte, der war doch schon mal überwacht worden.
Genau, also nachdem er dann aus der Psychiatrie entlassen wurde, der war da 10 Jahre, kam er unter sogenannte Führungsaufsicht. Unter der war er auch 5 Jahre und diese ist dann eben jetzt im Januar geendet. Das zuständige Gericht in Wetzlar, das hatte sogar versucht, haben sie uns mitgeteilt, quasi diese zu verlängern. Das wurde auch einmal verlängert. Ursprünglich waren es wohl nur 3 Jahre, es wurde auf 5 Jahre verlängert. Und dann hat sich aber der jetzt Beschuldigte dagegen gewehrt, dass sie weiter auf unbestimmte Zeit verlängert wird und hat da auch Recht bekommen mit dieser Beschwerde. Das heißt, diese Überwachung, diese Führungsaufsicht, die musste jetzt im Januar enden. Und es gab auch, das hat uns das Gericht mitgeteilt, wohl keinen Anlass, haben sie gesagt. In den letzten Jahren ist der jetzt Beschuldigte zwar wegen anderer Sachen, wegen Diebstahl aufgefallen, aber eben nicht wegen Sexualdelikten. Deswegen gab es auch keinen neuen Antrag, diese Führungsaufsicht nochmal zu verlängern.
Sagt unser Reporter Arne Bartram im Gespräch mit Simone von der Forst über die neuesten Entwicklungen im Fall Eileen. Oh Mann, das ist schon heftig, kann man sagen. Ganz Hessen stöhnt unter dieser Hitze. Tja, und besonders schlimm ist es in den zentralen Lagen der größeren Städte. Und in naher Zukunft sollen die Temperaturen dort noch viel häufiger in bedenkliche Höhen klettern. Damit Hessens Großstädte lebenswert bleiben, rüsten sie sich für eine heiße Zukunft. Reporter Wolfgang Hetfleisch berichtet.
Im Hochsommer ist das Dernsche Gelände in Wiesbaden nicht unbedingt ein empfehlenswertes Pflaster. Marion Hempfler, die Leiterin des Hessischen Fachzentrums Klimawandel, führt das bei ihren Spaziergängen zum Stadtklima gern vor. Hier, genau in der Stadtmitte, wird die 30-Grad-Marke besonders häufig geknackt. Das zählt laut Hempfler dann offiziell als Hitzetag.
Im hessischen Durchschnitt gibt es langjährig ungefähr 6 heiße Tage. In diesem Bereich von Wiesbaden sind es 18. Das liegt daran, dass wir uns hier in einem Bereich befinden, der dicht bebaut ist, der komplett versiegelt ist und in dem fast kein Stadtgrün steht.
Diese Zutaten sind in den dicht bebauten Zentren fast immer gegeben und sie sorgen dafür, dass sich die Städte im Sommer extrem aufheizen.
Man sieht, dass das Umland sehr viel kühler ist, dass wir zum Teil Temperaturunterschiede von 6 oder 7 Grad haben. Das heißt, wer in der Innenstadt wohnt, wohnt in der Regel in einer Hitzeinsel.
Hinter einer dunklen Fassade oder unter einem dunklen Dach ist es am schlimmsten.
Je dunkler ein Gebäude ist, desto mehr Wärme speichert es. Und das bedeutet, gerade in nicht isolierten Dachwohnungen leiden die Leute, die in der Stadtmitte wohnen, im Sommer ganz massiv.
Die Verantwortlichen in den hessischen Großstädten sind sich des drängenden Problems der sogenannten Hitzeinseln bewusst. Überall werden Konzepte entwickelt, die dabei helfen sollen, dass das Leben dort auch in Zukunft lebenswert ist. Die Offenbacher Umweltdezernentin Sabine Groß formuliert es bei einer Klimasprechstunde mit Bürgerinnen und Bürgern so.
Wo wir hin müssen, ist, dass wir mehr Grün in die Stadt bekommen, dass wir mehr Flächen entsiegeln, dass wir einfach mehr Natur in die Stadt wieder zurückholen.
Dafür werden zum Beispiel die Dächer öffentlicher Gebäude begrünt. Und wer zugunsten von neuem Grün einen Parkplatz auflöst, kann dafür Prämie beantragen. Wie andere hessische Städte auch, will Offenbach Schwammstadt werden, also ein Ort, an dem Regenwasser nicht einfach nutzlos wegfließt. Die Idee wurde bereits in eine Satzung gegossen.
Wer neu baut oder vergrößert, muss dafür sorgen, dass das Regenwasser nicht einfach in der Kanalisation landet, sondern vor Ort versickert, gespeichert wird und damit fürs Grundwasser, für die Bäume wieder zur Verfügung steht.
Das wird dem Grün in der Stadt und damit auch dem Mikroklima helfen, irgendwann. Die Hitzeinseln seien keine Befindlichkeit, sondern Realität, sagt die Offenbacher Umweltaktivistin Barbara Levi-Wach.
Die Luft ist einfach unangenehmer zum Atmen. Es ist nachweislich heißer. Das ist jetzt nicht nur, dass man das fühlt.
Und es wird schlimmer. Laut Marion Hempfle vom Fachzentrum Klimawandel dürften sich die Hitzetage im Herzen von Wiesbaden in den kommenden Jahrzehnten verdoppeln. Bauvorhaben müssen entsprechend angepasst werden. Bei einem Neubauprojekt in der Wiesbadener Innenstadt wurde das umgesetzt. Vorbildlich, wie Hempfler findet.
In diesem Neubauquartier hat man zum Beispiel helle Fassadenfarben genommen, hellen Belag. Es gibt außenliegende Verschattungen von den Wohnungen. Oben ist eine extensive Dachbegrünung. Es gibt beschattete Innenhöfe. Und das Ganze steht auf dem Dach einer Tiefgarage.
Damit die Menschen auch mit extremer Hitze fertig werden können, werden sich Hessens Großstädte verändern müssen.
Großstädte als Hitzeinseln, was getan werden kann, um die Innenstädte kühler zu bekommen, darüber hat uns Reporter Wolfgang Hettfleisch informiert. Von den heißen Großstädten kommen wir raus aufs Land. Und auch da ist natürlich die Dürre ein Problem. Jetzt im Juli haben Weizen, Raps und Co. von der Menge Wasser, die sie eigentlich benötigen, nur noch 30% zur Verfügung. Aber die Bauern können was dagegen tun, sagen Experten, nämlich digital aufrüsten. Es geht um moderne Technik und Managementinstrumente. Reporter Rainer Jahnke hat einen Landwirt im Schwalm-Eder-Kreis besucht und der setzt auf neue Technologien.
Wenn Landwirt Bernd Brüne sich über den Zustand seiner Wiesen und Äcker informieren will, dann fährt er nicht mit dem Trecker raus aufs Feld. Nein, er setzt sich an seinen PC. Zwei schnelle Klicks und er hat eine Bodenkarte seiner Felder vor sich auf dem Schirm.
In den roten Flächen ist die Biomasse sehr gering und in den grünen Flächen ist viel Biomasse. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Düngung mache, dann würde in der roten Zone mehr Dünger fallen als in der grünen Zone, weil wo viel Biomasse ist, da brauche ich nicht noch mehr Biomasse zu produzieren.
Das Bild zeigt, selbst auf einem kleinen Acker gibt es unzählige Stellen mit unterschiedlichen Bodenarten und Güte. Und wenn Brüne nun auf den Acker fährt, steuert das Programm anhand solcher Karten die Düngemenge.
Und das Gerät weiß, wie viel Kilo von dem Dünger von 0 bis 100%.
Und noch viel mehr können diese Sensoren. Sie erkennen zum Beispiel, ob die Pflanzen auf dem Feld genügend Wasser bekommen haben oder eben auch nicht.
Eine Pflanze, die im Trockenstress ist, das erkennt er, weil dann das Chlorophyllgehalt dann wieder zurückgezogen wird in den Stiel rein. Also die Pflanze versucht sich ja auch zu schützen.
Die Daten erhält Bauer Brüne einmal über GPS-gesteuerte Satellitenbilder und über einen Sensor, der oben auf seinem Traktor montiert ist.
Was wir oben drauf sehen, das blaue Teil, das ist der Sensor, unter den Landwirten scherzhaft Surfbrett genannt, weil es so ein bisschen die Form hat vom Surfbrett. Und da sitzen dann außen die Sensoren drin, die die Biomasse und das alles erkennen können.
Satelliten, GPS, PC-Programme, moderne Landwirtschaft ist längst hochkomplex, sagt Hans-Georg Paulus vom Hessischen Bauernverband.
Das geht halt sehr zielgenau und ist deshalb auch ökologisch sehr sinnvoll. Natürlich braucht der Landwirt weiterhin seine Erfahrung, insbesondere wenn es um Bodenqualität und solche Sachen geht. Da kann man die Erfahrung nicht durch Technik ersetzen.
Genau das ist aber für viele Bauern noch ein Problem. Die Entscheidung über Düngermenge und Ackerbepflanzung dem PC zu überlassen und nicht auf die eigene Erfahrung zu vertrauen. Auch Bauer Brüne hat sich da anfangs schwer getan.
Ich vertraue mir ja schon selber, wenn ich ehrlich sein soll. Die Technik ist halt emotionslos. Und man möchte halt da noch Dünger hinwerfen, damit es besser steht.
Inzwischen vertraut er aber den Daten und Dateien. Auch weil er viel Geld in die neue Technik gesteckt hat und sich inzwischen Erfolge zeigen.
In den letzten Jahren haben wir eigentlich sehr gute Erträge. Es ist auch nicht unbedingt das Ziel, den absoluten Höchstertrag zu haben. Und ich muss halt sehen, dass ich eine hohe Effizienz habe.
Vor allem derzeit, wo etwa die Preise für Dünger durch die Decke gehen, ist effektives Arbeiten auf dem Feld ein großer wirtschaftlicher Faktor, sagt Brüne.
Dieses Jahr haben dann die Kollegen auch gesagt, ja, du hast ja einen N-Sensor, du hast es ja gut, ne? Ja, aber dass wir dann die letzten 20 Jahre auch viel Geld investiert haben und auch Lehrgeld bezahlt haben, das sieht dann keiner.
Aber bei allen Daten und Computertechniken, die Landwirtschaft wird auch in Zukunft viel Hand- und Fußarbeit sein. Etwa auf dem Traktor, sagt Bauer Brüne.
Starten muss man noch händisch und man muss auch vorher die Kupplung treten.
Und Erfahrung kann am Ende auch ein Computer nicht ersetzen.
Digitale Technik kann dazu beitragen, die Ernte zu sichern. Rainer Janke hat uns einen modernen Landwirt aus dem Schwalm-Eder-Kreis vorgestellt. Die Preise für Lebensmittel steigen seit Monaten und vieles wird immer teurer. Gerade jetzt lohnt es sich also, nach Schnäppchen im Supermarkt zu suchen. Hier helfen vielen Verbrauchern die bunten Werbeprospekte mit Angeboten für Butter, Nudeln und Waschmittel, die jede Woche bei uns im Briefkasten landen. Zumindest noch, denn die ersten Händler verzichten in Zukunft auf die Prospekte, um Papier und Energie zu sparen. Reporterin Marie-Katharin Fromm berichtet.
Knallerpreise, Wochenknüller, zugreifen und sparen. Vor allem Markenprodukte werden in den bunten Werbeprospekten als Schnäppchen angepriesen, um die Kunden ins Geschäft zu locken. 25 Millionen dieser Werbeblättchen druckt allein die Supermarktkette Rewe jede Woche, die am Ende alle im Müll landen. Um Ressourcen und Energie zu sparen, will Rewe ab Mitte nächsten Jahres keine Prospekte mehr herstellen. Der Umwelt zuliebe, sagt das Unternehmen. Marketing-Experte Santiago Campillo-Lundbeck vom Fachmagazin Horizont sieht noch andere Gründe.
Die Inflation und die Kriegslage in der Ukraine hat dazu geführt, dass die Papierpreise sehr teuer geworden sind und zum anderen auch das Papier sehr knapp geworden ist. Das heißt, ein Händler, der heute ein Prospekt wirklich einsetzen will, muss deutlich mehr zahlen und kann manchmal gar nicht sicher sein, dass der Prospekt dann auch tatsächlich dann zu drucken ist, wenn er gerne drucken würde.
Schon jetzt reduziert Rewe die gedruckte Auflage um 4 Millionen Exemplare. Doch auch in Zukunft will die Supermarktkette mit Angeboten locken, dann aber vor allem über digitale Kanäle, allen voran die App. Das macht auch die Baumarktkette Obiso, die hat im Juni ihren letzten Prospekt gedruckt. Die Obi-App könne den Kunden viel mehr bieten als ein einfacher Prospekt, argumentiert das Unternehmen. Die digitalen Angebote sollen jetzt deutlich ausgebaut werden. Ein lange geplanter, gut vorbereiteter Schritt, meint der Marketing-Experte.
Das ist natürlich nichts, was jemand gerade so übers Knie bricht. Die Händler haben sich die Entwicklung in den Medienverhalten angesehen. Und gerade die letzten Jahre in der Corona-Zeit hat dazu geführt, dass viele Menschen mittlerweile sehr viel problemloser mit digitalen Medien umgehen. Und damit ist natürlich auch die Möglichkeiten, diese Menschen mit digitalen Werbemitteln anzusprechen, viel, viel besser geworden.
Kunden eines Rewe-Markts in Frankfurt reagieren unterschiedlich auf diese Pläne. Einige wollen eigentlich nicht auf das bunte Angebotsplättchen verzichten.
Wenn das im Briefkasten ist, hole ich mir gleich das raus, was ich gern schauen möchte. Und dann kreuze ich mich schon an, ach, das ist nächste Woche im Angebot. Zack, 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 das kaufe ich wieder ein.
Zuerst blättere ich die Prospekte durch und dann mein Mann. Das ist irgendwie Tradition. Also selbst wenn ich nichts brauche gezielt, dann blättere ich trotzdem durch. Aber meistens gibt es da einen Zusammenhang zwischen dem Blättern und späterem Einkauf.
Also wofür braucht man noch Prospekte? Weil jeder hat das Handy dabei. Also warum denn nicht das nutzen, was da ist, statt immer irgendwas Neues zu produzieren, um es dann wegzuschmeißen?
Wird es Werbeprospekte in Zukunft also noch geben oder sind sie ein Auslaufmodell? Für Experte Santiago Campillo-Lundbeck ist das Rennen noch nicht entschieden.
Denn der Prospekt ist ein Mittel, der gerade in Zeiten, wo die Leute sehr aufs Geld gucken, sehr, sehr effektiv sein kann und wo Schnäppchenangebote ein sehr mächtiges Argument sind.
Auch andere Supermarktketten und Discounter haben angekündigt, in den kommenden Jahren ihre digitalen Kanäle auszubauen. Doch an den gedruckten Werbeprospekten wollen sie erstmal festhalten. Die soll es auch weiterhin geben.
Der klassische Werbeprospekt oder die App. Das war ein Bericht von Reporterin Marie-Katharin Fromm über die Pläne der Supermarktketten, wie sie in Zukunft ihre Angebote bewerben wollen. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt es übrigens auch auf unserer Internetseite hrinforadio.de.